Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kultur, der Podcast. Heute mit unserer Sendung zur NDW, wo wir festgestellt haben, ein Teil wird nicht reichen. Euch erwarten also zwei Teile über die Neue Deutsche Welle. Mein Name ist Markus Koslinski und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Dirk Fenske. Hallo Dirk.
Hallo Markus, was ich dir schon immer mal sagen wollte, deine blauen Augen, die machen mich so sentimental.
Und es ist wieder eine grimme, preisverdächtige Überleitung ins Thema NDW. Ich kann es nicht fassen. Aber komm mal, steigen wir direkt ein. Wir haben eine Menge vor, wir haben nicht viel Zeit, wir müssen die Leute mitnehmen.
Absolut.
Ich bin ja der Mann der Zahlen, du weißt. Ich fange einfach mal so ein bisschen Gerüst anzubauen. Und zwar, wir haben uns ja ein bisschen gestützt auf eine Doku, die auch im Netz verfügbar ist, die auch gute Daten liefert, die man bei YouTube auch sehen kann. Ich werde sie verlinken in den Shownotes. Und wenn man die Anfänge sich betrachtet der Neuen Deutschen Welle, dann kriegt man so die ersten Erscheinungen so um 1976. Das wissen die wenigsten, die sich damit befassen, dass das relativ früh angefangen hat. Obwohl man sagen muss, das waren auch vereinzelte Projekte, die aus dem Punk so ein bisschen entstanden. Also im Prinzip.
Na, nicht nur ein bisschen.
Die erste Neue Deutsche Welle war deutschsprachiger Punk.
Absolut. Also musikalisch betrachtet, da bin ich ja nun wiederum der Ansprechpartner hier in unserem wundervollen Duo. Das ist im Prinzip die deutsche Interpretation die deutsche Ausweitung der in England schon sehr lange, vor allem in England existierenden Punk- und New Wave-Szene und allem, was da eben noch so mit dran hing. Ne? Also das heißt Punk, Post-Punk, New Romantics, Goth, Dark Wave, Elektro. Das sind alles Sachen, die bereits zu dieser Zeit in England aufkamen, die auch von der Stimmung. Ja, und Punk und New Wave haben eine sehr, sehr große Stimmung in der Jugend verbreitet in England. Und das schwappte nach Deutschland. Und das traf erstmal in einem Spartendasein, aber durchaus bei einer relativ großen Sparte auf offene Ohren. Und diese Einstellung wurde einfach übernommen und die Musik dazu passend in Deutsch interpretiert. Somit, ja, mit Punk fing alles an.
Ich würde mal eine ganz steile These wagen. Und zwar für die Leute, die in dem Zeitraum jetzt nicht so firm sind, vielleicht ist sie auch gar nicht mehr jedem bekannt. Meine steile These ist, 1977 wird Nina Hagen ausgebürgert aus der DDR, weil sie sich zu Wolf Biermann positioniert.
Ihre Geschichte nicht nur positioniert, er ist der Lebensabschnittsgefährte ihrer Mutter gewesen zu dieser Zeit.
Genau, der ist ja sozusagen quasi der Stiefvater.
Nebenbei gesagt, auch Wolf Biermann, wer da mal Interesse hat, eine äußerst interessante Geschichte, der nämlich erst in die DDR eingebürgert oder eingewandert ist, um dann wieder
ausgebürgert zu werden.
Wegen Kritik.
Also jedenfalls, Nina Hagen wird ausgebürgert, 1977 ist das der Fall. Sie kommt in den Westen und muss die Familie Hagen, sowohl ihre Mutter als auch ihre Oma und auch Nina Hagen, wer sie nur so als verrückte Punknudel kennt, das ist eine hervorragend ausgebildete Musikerin, die Opern singen könnte, die ein hervorragendes Grundgerüst hat als Musiker und hierher kam und sich in den Punk gestürzt hat. Und nicht nur das, sie kriegte von einem Plattenlabel damals quasi Geld oder Unterstützung, ein Monatsgehalt, und konnte nach England gehen, konnte nach London gehen und konnte in die Punk-Szene eintauchen und sich Eindrücke verschaffen.
Ja, das hat sie auch gemacht.
Und dann kam sie her und dann gibt es einen Titel und meine steile These ist, Nina Hagen ist maßgeblich an der NDW beteiligt, weil es gibt einen Titel, Ich glotz TV.
Ja.
Und der kam damals im Musikladen.
Der nebenbei gesagt ein Covertitel ist, oder zumindest, ja doch, melodisch und musikalisch wurde er übernommen jetzt. Jetzt komme ich nicht auf das Original. Das werden wir nochmal recherchieren. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber ja,
der
war maßgebend,
der Titel. Der war maßgebend und der hat halt so angefangen, dass deutsche Musik im Punk-Style durchaus mit einer witzigen Unternote, durchaus mit Kritik plötzlich so eingriff. Und wie gesagt, meine steile These ist, dass Nina Hagen maßgeblich am Einstieg der NDW oder an der Entstehung der NDW beteiligt ist. Ganz kurz noch, ich würde ein paar Sachen nennen wollen, die auch noch damit bei waren. Es gibt eine Band, die auch sehr früh, sehr experimentell dabei war, das ist DAF, die deutsch-amerikanische Freundschaft. sehr geil.
Für mich eigentlich das Basisgerüst der neuen deutschen Welle. Den meisten Leuten allerdings auch, wie ich jetzt so im Zuge der Recherche festgestellt habe, überhaupt gar nicht bekannt.
Komisch, ne?
Ganz komisch.
Ganz wichtige Band.
Ganz wichtige Band, die auch eigentlich von Anfang bis Ende fast dabei waren. Und an deren Bandgeschichte sich einfach auch der Verlauf der neuen deutschen Welle eigentlich ziemlich gut widerspiegelt.
Man muss sagen, sie hatten einen Bruch, ne? Sie hatten einen Bruch mit einem Titel, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte das Zeitgerüst nicht so zerreißen. Ganz am Anfang, wenn man jetzt sich die ersten Bands, die so in dem Bereich sind, dann denkt man sicher an die Nina Hagen Band. Das habe ich schon gesagt, dass ich das maßgeblich finde. Im punkigeren und im offeneren Bereich waren es die Einstürzenden Neubauten, die ganz experimentell, die sich unter Autobahnen verkrochen haben und irgendwelche Klänge ausprobiert haben und sich eingesperrt haben und also ganz experimentell auf der Seite mit so vielen Sounds, aber das hat auch nicht jeden sofort gegriffen.
Was heißt, das hat nicht jeden gegriffen? Das hat eigentlich fast niemanden gegriffen. Das ist ja das Irre daran.
Aber sie sind Name.
Sie sind nicht nur Name, sondern es existierte ja auch sehr, sehr lange das Gerücht, dass sich Depeche Mode bei manchen Klängen bei den einstürzenden Neubauten bedient hätte. Also das hat sich mittlerweile, glaube ich, als Unfug erwiesen.
Ja, ja.
Aber es ist de facto so, ich meine, dass es Fletcher war, der das gesagt hat, die kannten die einstürzenden Neubauten sehr gut, allesamt. Und die fanden das sehr interessant, was sie machen. Und man muss ja dazu sagen, dass die Depeche Mode auch eingestiegen sind in die Musik quasi ohne großartiges musikalisches Wissen mitzubringen. Ja, das sind ja alles Autodidakten. Und die haben sich mit Sicherheit ein gutes Stückchen Inspiration geholt und sind, ich meine, von Fletcher auch namentlich benannt worden. Ganz kurz nur nochmal, damit wir das vervollständigen können, das Lied Ich Glotz TV ist eigentlich eine deutsche Adaption des Titels White Punks on Dope von The Tubes. Aus England, war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter.
Da sieht man aber, dass die Inspiration durchaus gegriffen hat. Es gab mehrere, die in so Clubs, die in Berlin in den 80ern so raussprossen wie Jungle und in Schöneberg und so weiter. Da gab es so ein paar, dann gab es offene Bühnen, Open Stages, man glaubt es kaum, es gab Fabrikhallen, die man einfach betreten konnte und Musik machen konnte. Da wurde gar nicht groß gemietet, da wurde einfach bezogen und da wurde losgelegt, wenn da niemand war. Da war auch nicht immer alles verschlossen. Jetzt muss ich dazu sagen, jetzt haben wir wieder ein kleines Altersdelta. Ich bin ja 72 geboren und ich habe in den Anfang dieser 80er Jahre am Schöneberger Ufer gewohnt und das ist quasi Bezirk Tiergarten. Und wenn man zur einen Seite geht, dann wäre man am Neuendorfplatz und wenn man zur anderen Seite geht, schräg rüber wäre der Potsdamer Platz, was damals eine Sandwüste war. Da war gar nichts.
Du weißt, dass du jetzt vielleicht irgendwann für die Zukunft dort eine Kultstätte ausgelöst hast, ja?
Ja,
die Leute, die deine Geburtsstätte suchen,
ja, und pilgern. Ja, Pilgerstätte und gegenüber war die neue Nationalgalerie. Und diese Stelle, da gab es halt eine alte, ausgeräumte Botschaft, die noch aus dem Dritten Reich war, was heute der Bendlerblock ist und so weiter, das war alles ja leer. Und da wurde schon mal auf Höfen, auf alten oder auf besetzten Häusern, wurden schon mal Konzerte gemacht im Hinterhof.
Das ist passiert. Da ist Mitte der 70er Jahre in Berlin natürlich auch noch wirklich viel, viel zur Verfügung gewesen. Da ist noch viel möglich gewesen. Wie wir das ja schon oft thematisiert
haben. Aber das waren die Städten, wo die Einstürze und Neubauten zum Beispiel zu sehen waren. Also da hat, und heute Blixer Bargeld bei den Einstürzen Neubauten ja Frontmann gewesen, ist heute in New York und ist an der Uni für Kunst und so. Also der Mann hat einen riesen Weg gemacht.
Ja, ja. Wer sich diese Doku, die Markus hier hinterher noch verlinkt, mal anschauen möchte, was ich dort ganz faszinierend fand, ist, dass sie die Künstler dort auch interviewt haben dazu. Sie haben also auch alte Ausschnitte von einem Musikjournalisten des ZDF gezeigt, der dann gesagt hat, naja, es ist halt schon, also als Musik ist es halt nicht zu bezeichnen, aber es ist schon durchaus interessant festzustellen, dass sich die Rockmusik, er hat das als Rockmusik bezeichnet, in meinen Augen ist es absolute Avantgarde-Kunst, die lässt sich nirgendwo ein. Das sind Klangwelten, würde man es heute wahrscheinlich nennen. Und er hat gesagt, das ist sehr interessant zu sehen, dass die Rockmusik sich zunehmend in Richtung reinen Lärmes entwickelt oder reinen Krachs entwickelt. Und darauf hat also einer der Musiker von Einstürzenden Neubauten das jetzt heutzutage nochmal kommentiert. Und er hat gesagt, Ja, das ist, kann ich mir gut vorstellen, dass das viele Leute als Krach empfunden haben, weil für uns war es auch nichts anderes.
Ja, ja.
Wir haben den tieferen Sinn nicht gesehen, wir haben uns einfach nur ausprobiert und wir haben was Neues geschaffen. Nebenbei gesagt, diese Art von Krach, in Anführungsstrichen, die die einstürzenden Neubauten gemacht haben, die prägen bis heute die gesamte Industrial-Szene, wenn sie mal nicht sogar Auslöser für die Industrial-Szene sind. Und das ist mal meine provokative These.
Nein, nein, alles gut. Ich finde die sogar super. Und ich kann sogar noch eins einbringen. Dieses, ach, das soll Musik sein, dieser Automatismus, dieser Reflex, der tritt immer wieder auf. Und der ist in den 90ern, Anfang der 90er auch aufgetreten. Es gibt einen legendären Auftritt in einer WDR-Show von Westbam, mhm, wo er mit seinem Kumpel sein Computer-Equipment da aufbaut und so quasi die Anfänge eines Techno-Songs darbietet. Und auch der Moderator etwas überfordert guckt. Und das war deutlich mehr Musik als einstürzende Neubauten.
Absolut. Wenn man
ehrlich ist. Aber er auch so sagt, und das soll jetzt Musik sein. Und damit wollt ihr groß rauskommen. Also es war wirklich so eine sehr fast schon so kryptisch aggressive Stimmung da im, ja, Raum, weil derjenige es nicht verstand. Und ich will damit sagen, das ist wahrscheinlich so ein im Neuerungsprozess immer wieder eine Sache, die auftritt, dass es nicht verstanden wird und das dann Unverständnis. Und ich glaube, dieser Automatismus, den hat die Neue Deutsche Welle betroffen, den hat der Punk betroffen, den hat auch Techno betroffen. Also es ist ein normaler Vorgang, der da passiert.
Ja, gut, das ist richtig. Nur, dass die einstürzenden Neubauten sicherlich in keinerlei Weise zumindest also vielleicht Einfluss hatten und vielleicht auch ein Fundament gelegt haben, aber in der Art, wie sie da waren, auf keinen Fall in irgendeiner Weise Kommerzialität erlangt haben. Mhm. Und das ist was ich in der Neuen Deutschen Welle doch relativ beeindruckend finde, weil die sind auch völlig unbeeindruckt von allem geblieben. Also es gab nicht irgendwo mal die Idee von Zickzack Records mal zu sagen, so hey komm, ey, wir machen mal eine Headliner-Platte mit einem einstürzenden Neubauten. Das ist alles wirklich klein.
Ich glaube nicht, dass die sich darauf eingelassen hätten.
Und wahrscheinlich hätten sie sich nicht mal darauf eingelassen. Die waren wirklich im Prinzip eigentlich Eventkünstler. Mhm. Ja, das heißt, die waren gar nicht einzufangen. Und wenn ich mir, also ich habe einige Konzertmitschnitte in meinem Leben auch schon vorher gesehen, auch vor der Recherche hiervon. Ich fand die schon immer recht interessant. Oder schon immer nicht. Mein ehemaliger Nachbar Sven, schöne Grüße an dieser Stelle nach Halle. Der hat mich mal drauf gebracht. Die sind nicht einzufangen gewesen. Das ist eine Atmosphäre, die geschaffen haben. Das wäre nicht möglich gewesen, das auf Vinyl zu pressen.
Und die haben ja auch gar nicht daran gearbeitet, die haben ja auch nicht an Songs gearbeitet, die man sagt, so Chorus, First,
nein,
Refrain und so. Also diese
teilweise könntest du ja nicht mal sagen, das sind mehrere Songs, sondern einfach ein Abend mit Klang ausgestattet.
Genau. Also die haben gar nicht diesen Anspruch gehabt, ein Lied zu erzeugen. Und sehr interessant, übrigens auch eins, was ich verlinke, was ich gerne jetzt mal sagen will, weil wir in der Zeitleiste sind. Ich habe eine hervorragende alte Nachrichtensendung gefunden aus dem Jahre 1979. Mhm. Und da findet sich als Thema ein Tanzwettbewerb im Big Eden. Das ist eine Diskothek in Berlin, die von Rolf Eden, dem deutschen Playboy, wie man heute mal so sagt. Ja,
ja, dem Hugh Hefner von Berlin.
Von Berlin, genau. Übrigens ja auch eine sehr interessante Geschichte hat, aber das würde jetzt zu weit führen und ja, das passt doch gerade nicht in die aktuellen Geschehnisse. Aber interessant ist, in diesem Bericht, den ich auch verlinken werde, ist dieser Tanzwettbewerb im Big Eden und da gibt es einen Teilnehmer. Und dieser Teilnehmer ist Hubert K.
Absolut, ja, hat mich auch überrascht. Wusste ich vorher auch nicht, habe ich erst in der Vorbereitung gelesen. Total
Wahnsinn,
cool.
Wahnsinn,
ja.
Da war ich ein bisschen schockiert. Da dachte ich so, ach so, sowas. Was aber in die Zeit, man muss sich Berlin der 80er ein bisschen anders vorstellen, wenn man in Berlin der 80er unterwegs war, da gab es halt Leute, die haben sich bunte Haare gemacht, nannten sich nicht mehr Heinz, sondern Oxymoron und waren plötzlich Aktionskünstler, weil sie ein Ei gegen die Wand warfen oder was auch immer. Aber daraus entstand eine Menge Kreativität, eine Menge Freiheit und eine Menge Laufen lassen. Und innerhalb dieses Laufen Lassens ist natürlich eine Unmenge an Kunst entstanden, ob das Bildnis war, ob das Musik war, ob das Klänge waren, Aufführungen, Theater.
Ja, also, ja, und da sind natürlich auch gerade die Großstädte, die sind einfach prädestiniert gewesen dafür. Ganz, ganz vorweg muss man hier einfach wirklich meiner Meinung nach das damalige West-Berlin nennen, ja, in dem es einfach eine große Künstlerszene gab. Hamburg, Düsseldorf, das sind
Naja, und jetzt würde ich mal eine NDW-Stadt nennen, die meisten Leute nicht auf dem Plan haben. Hagen.
Hagen, ja.
Hagen.
Aus Hagen kommen irgendwie gefühlt 99,837% aller NDW-Künstler. Das ist irgendwie eine ziemlich faszinierende Nummer.
Und wenn sie nicht gesungen haben, dann Studios. Ja. Oder wenn sie das nicht gemacht haben, dann produziert. Und wenn sie das nicht gemacht haben, dann Instrumente bedient. Also Hagen war so der Dreh. Jetzt muss man dazu sagen, wer schon mal in Hagen war.
Also ich noch nicht, aber ich habe so ein gewisses Bild von Hagen.
Hagen in Westfalen ist nach Hamm.
Unbedeutend.
Nach Hamm, die langweiligste Ecke Deutschlands. Das ist wirklich schlimm.
Also, aber Hamm wird wenigstens einmal im Jahr was richtig Großes. Aber das ist nur wegen der Messe.
Ja, aber auch nur, weil Jürgen von der Lippe gesagt hat, den Angeklagten wird das klammern, dass der 10 Jahre Hamm. Also wirklich, das heißt, wirklich kann man nur so. Aber egal wie, also jedenfalls Hagen nimmt dann große Stelle ein. Und da bildet sich so ein Dreh- und Angelpunkt. Da kommen wir auch extra weit her, da kommen wir auch noch gleich zu.
Aber der Dreh- und Angelpunkt, der musikalische Dreh- und Angelpunkt, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, den können wir da schon hinlegen. Ich denke aber, dass trotzdem gerade das damalige West-Berlin einen großen Teil der Szene geliefert hat und auch der Szene geprägt hat.
Wir hatten mehr besetzte Häuser, zum Beispiel.
Wir hatten mehr besetzte Häuser, das heißt, es gab ohnehin schon eine große, heutzutage würde man es eine Independent-Szene nennen, eine aufgeschlossene Künstlerszene. Und was obendrein dazu kommt, ist natürlich die Zerrissenheit der Stadt, die sich auch in den Köpfen der jungen Menschen niedergespiegelt hat. Und da war eben von Perspektivlosigkeit über Hoffnungslosigkeit, Angst oder auch eben Rebellentum war da eben eine ganz große Masse. Und das wird immer wieder von Leuten beschrieben, auch in der Dokumente. Ich glaube, hier der Jim Rakete, der beschreibt das auch ziemlich gut. Diese Stimmung, wenn man von irgendwo kam und in Berlin Zoologischer Garten ausgestiegen ist aus dem Zug. Und das habe ich vorher schon an ganz vielen anderen Ecken von ganz vielen Leuten gehört. Dass die hatten das Gefühl, es passiert irgendwas in der Stadt. In dieser Stadt ist irgendwas in der Luft, was man schon so halb anfassen kann. Und ich denke, dass sich das damals gut in dieser Szene gefangen hat.
Ja, das auf jeden Fall. Und man muss sich auch klar machen, Berlin der 80er war ein Spiegelbild, ein Schmelztiegel seiner Zeit, wie du so sagst. Und zwar deshalb, weil der ganze äußere Einfluss, das war die Zeit der Nachrüstung. Man hat sich überlegt, sollte man in Deutschland Pershing 2 Atomraketen aufstellen als Abschussbasis da liegen. Die Leute waren in der Stimmung und haben gedacht, diese ganze Geschichte Warschauer Pakt oder Mauer würde nie fallen. Man war sich jetzt, das ist jetzt für Jahrhunderte der Ausgangspunkt, es war gar nicht vorstellbar in den Köpfen, dass so etwas mal weg sein könnte.
Richtig.
Und dann hatte Berlin aber diese Eingeschlossenheit zum Kult erkoren. Wir hatten keine Sperrstunde im Gegensatz zu vielen anderen Großstädten. Und dann entstand da was. Und Jim Rakete, guter Hinweis, Jim Rakete ist wahrscheinlich auch einer der großen Motoren der Neuen Deutschen Welle, der als Fotograf, später Produzent, der im eigentlichen Sinne gar kein Musiker ist, er war ja Fotograf und Moderator im Radio und so weiter. Da hat er viel gemacht und er hat Berlin beschrieben.
Über die Foto, also für die Leute, die ihn nicht kennen, ich denke mal den größten Bekanntheitsgrad hat er eigentlich erhalten, weil er einfach Nena gemanagt hat.
Genau.
Aber auch zu Nena ist er nur gekommen über die Fotografie eigentlich. Nämlich war ein Kumpel von ihm, der ebenfalls Fotograf war, eben ein Foto von Nena da irgendwo hängen hatte. Und so kam die ganze Sache, so kam das überhaupt zur Sprache, so wurden die einander vorgestellt und so nahm das dann ganz seinen Lauf. Aber sehr interessante Persönlichkeit und wie ich sagen muss, auch ein äußerst sympathischer Typ. Der ist so richtig herrlich authentisch, im Gegensatz zu manchen anderen, sag ich mal, Musikproduktionsgrößen und ähnliches dieser Zeit. Also mein gutes Beispiel dafür ist immer Thomas Stein, damalig, auf den kommen wir bestimmt noch, Redakteur beim ZDF. Der wirkte schon damals alt, aber das ist es gar nicht mal. So, der ist extrem fachkompetent, der hat wirklich viel, viel Ahnung. Das kann man ihm auch überhaupt nicht abschwatzen. Aber der kommt aber auch so unangenehm rüber. Ich empfinde diesen Menschen als sehr unangenehm, ganz im Gegensatz zu Jim Rakete. Der hat sich dafür das Interview in der Doku nicht in den Anzug geschmissen. Der saß da mit dem Hoodie, sah aber durchaus in Ordnung aus und also sehr, sehr angenehmer Typ.
Ja, Jim Rakete hat mal die Situation der Jugend in den 80ern beschrieben, hat gesagt, diese Jugend war halt ein Mix aus aus AFN Radio und Coca-Cola, weil natürlich maßgeblich das coole Potenzial in Berlin ist für Leute, die ein bisschen jünger sind, die müssen wissen, Berlin hatte einen sogenannten Vier-Mächte-Status. Das alte West-Berlin war durch die US-Amerikaner, Briten und Franzosen alliiert, quasi verwaltet, und der ehemalige Osten durch die russische Armee. Und
damals war es noch die Sowjetunion, damit wir hier nicht irgendwelche politischen Zerwürfnisse produzieren.
Und da wurde halt verwaltet und so weiter. Und das ganze coole Potenzial, was Berlin hatte, zum Beispiel so Diskotheken, die ein bisschen cooler waren und so, die hatten natürlich Einfluss dadurch, dass wir amerikanische Soldaten hier hatten, und die haben natürlich auch viel Kultur mitgebracht. Und dadurch ist auch ein relativ früher Einstieg von Burgerketten gelungen oder was auch immer. Das wurde viel mitgebracht. Aber wir müssen mal unsere Zeitleiste ein bisschen verfolgen. 1981 passiert etwas, und zwar ein Innovator für Musik, obwohl man ihn wahrscheinlich nicht auf den ersten Blick, würden die Leute ihn nicht dahin rechnen, haben wir festgestellt, ist Alfred Biolek, leider verstorben. Alfred Biolek war ein Moderator und hatte eine Sendung, die lief gar nicht so lange, ich glaube nur von 78 bis 83, also 4 oder 5 Jahre.
Bios Bahnhof.
Und Alfred Biolek hat ein paar richtige Anker in der Musik gesetzt. Wir werden gleich noch kommen, was in der NDW, aber er hat zum Beispiel den ersten Auftritt von The Police in Deutschland, war in seiner Sendung. Oder er hatte auch Leute, die Schauspieler zuerst da, oder, also er hat immer eine sehr vorsichtige Art des Interviews gehabt. Nie unangenehm, nie aufdringlich, nie besonders hart.
Und auch immer sehr, sehr aufgeschlossen und interessiert.
Genau.
Das heißt, auch neuesten Trends gegenüber war Alfred Biolek einfach immer aufgeschlossen und hat da einfach einen sehr, sehr großen Teil zu beigetragen, für Künstler überhaupt in Deutschland Fuß fassen zu können. Ne? Weil wir haben es im Vorfeld schon besprochen, die Leute wurden groß in den USA, und wenn es darum ging, nach Deutschland zu kommen, dann waren sie bei Bio im Fernsehen und sie waren bei Egner im Radio. Punkt.
Genau. Mehr das war der nicht. Ausgangspunkt. Und da macht Bio oder man nannte ihn immer Bio, deswegen ja Bios Bahnhof. Alfred Biolek macht einen sehr mutigen Schritt. Er lädt 1981 die Band DAF ein, die deutsch-amerikanische Freundschaft. Die beiden Mitglieder Robert Görl und Gabi Delgado. Gabi Delgado leider mittlerweile verstorben. Robert Görl wüsste ich jetzt gar nicht, ob er noch lebt.
Nein, ist auch verstorben.
Auch verstorben.
Glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, da gab es sogar was Interessantes. Also, weiß ich nicht mehr.
Aber auf jeden Fall, er lädt diese Band ein, die mit ihrem Lied "Als wär's das letzte Mal" ein schweigendes Publikum hinterlässt, weil die natürlich diese für damals sehr alt aussehenden Mit-30er, also ich weiß gar nicht, wie ich es schaffen sollte, so alt auszusehen, wie die damals aussahen, aber es war halt ein Zeichen der Zeit.
Gelebt.
Und diese ja, nicht gar nicht mal, die sahen schon so. Da trug man dann Korthose und mit ab, wenn man verheiratet war, dann trug man plötzlich Hemd und Korthose.
Ach, du meinst das Publikum?
Ja, ja. Und sie hatten ein sehr.
Also ich glaube, also da habe ich manchmal das Gefühl, die wurden ausgestattet vom ZDF oder von der ARD. Da gab es so Klamottenfundus. Wenn du dem Dresscode nicht entsprochen hattest, dann hast du halt eine Korthose gekriegt, damit du im Publikum
damit sitzen durftest. Damit das Publikum. Jedenfalls hat es DAF aufgetreten und hinterließ ein schweigendes Publikum, weil die völlig mit diesem Klangspektrum, mit dem tanzenden Gabi Delgado, mit diesen staccatoartigen Rhythmen, sie waren überfordert.
Ja, das sollte sich übrigens im Verlauf der Deutschen Welle auch noch weiterhin lange Zeit vortragen, und hat sich dann eigentlich erst geändert, als das Schweigen dem Kopfschütteln gewichen ist im deutschen Fernsehen. Also da hat die Neue Deutsche Welle, glaube ich, sehr, sehr lange Zeit das Fernsehpublikum überfahren, was eben, sag ich mal, sehr auf die deutsche Hitparade und den deutschen Schlager ausgerichtet war.
Größtenteils. Ja, wir reden aber 1981 noch von einer Zeit, als die Plattenfirmen noch gar nicht drinstecken in diesem System. Die Platten, die es gibt, die wurden teilweise in Eigenregie, in Pressung. Es gibt Platten, die gibt es gar nicht mehr zu kaufen, weil sie wurden nie nachgepresst. Wie faszinierend.
Ja, wie faszinierend. Das sind heutzutage Sammlerstücke und fast unbezahlbar. Ist richtig. Ich würde ganz gerne nochmal so darauf zurückkommen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die deutsch-amerikanische Freundschaft für mich eigentlich die Basis und der Grundsteinlegung, weil sie das für mich nicht zuletzt auch stilistisch sind. Ja? Die haben also wirklich, die beiden, die haben sich gefunden. Und wie sie es selber beschrieben haben, sie dachten, Die haben eine ganze Nacht durchgemacht, haben irgendwo, ja, muss man sagen, der Girl, der ist ja ein ausgebildeter Musiker, ja, in klassischer Musik und in Jazz. Witzigerweise allerdings passionierter Schlagzeuger, was natürlich zur klassischen Musik nicht so ganz klar ist. Aber das ist wirklich ein versierter Musiker gewesen. Gabi Delgado dagegen, absoluter Autodidakt, ja. Der hat es einfach nur gefühlt.
Der war einfach irre.
Der war irre, ganz genau. So, und diese Zusammenfügung von einem äußerst versierten Musiker und einem vollkommen durchgeknallten Frontmann hat dazu geführt, dass die nach einer ganzen Nacht, die sie da irgendwo durchgezecht haben und irgendwelchen Krach produziert, eigentlich zu der Meinung gekommen sind, sie werden die beste Band der Welt. Sie haben da wirklich was Großes am Laufen. Und wie groß es war, was sie da am Laufen haben, ja, ob sie das wirklich... Also das werden sie wahrscheinlich erst sehr viel später erkannt haben. Ja, für die damalige Zeit haben sie das, glaube ich, einfach nur gemacht. Aber stilprägend deswegen, du hast es schon gesagt, staccato-artige, durchgeschrubbte Rhythmen. Ja? Also wir kannten Schlagzeuger schon aus der Rockmusik. Ja? Wir kannten auch Schlagzeuger, sag ich mal, aus allen möglichen populären Musikrichtungen, ja, aber da ist es halt ein ganz klares Schiff. Du hast also im Prinzip hast du einen groben Viervierteltakt, so, dann gibt's hier mal einen Film, Butter, Butter, Buff und Tralala und ein paar Betonungen, dann gibt's mal einen Rhythmuswechsel und so weiter zum Chorus und vielleicht noch eine Bridge, ja, das war damals aber auch schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Das heißt, der Schlagzeuger hat ein variables Grundfundament geliefert. So. Und was er da gemacht hat, obwohl er ein hervorragender Musiker ist, er hat einfach grandios einfach von vorne bis hinten einen Rhythmus durchgeballert. Mhm. Und der war jetzt nicht etwa irgendwie kompliziert, sondern es war eigentlich nur uff, aff, uff, aff. Und vielleicht noch ein uff, uff, aff. Schon mal eine ziemlich coole Geschichte. Und dann kam dazu der Einsatz von Synthesizern.
Genau. Und der Loop-Maschinen.
Die Loop-Maschinen würde ich jetzt ganz gerne, wenn das für dich okay ist, noch ein ganz kleines Stückchen nach hinten setzen. Denn ich komme erstmal auf die Synthesizer zurück. Wie wir gesagt haben, das sind Bühnenprojekte gewesen, die einfach entstanden. Ja, da war kein großes Label hinter und die waren in keinem großen Studio und hatten Equipment zur Auswahl. Nein. Warum sind die Synthesizer aufgeschlagen? Oder welche Synthesizer, sagen wir mal, sind stilprägend für die Zeit gewesen? Das ist in erster Linie das Korg MS-10 und das MS-20 gewesen. Und warum? Weil die günstig waren. Die waren billig.
Man muss dazu sagen, davor, Jean-Michel Jarre und so eine Leute mussten Synthesizer noch bauen. Die waren gar nicht vorhanden als Kaufprojekt. Ne?
Das ist eine ganz andere Größenordnung von Synthesizern noch gewesen. Da musstest du ja im Prinzip einen Abschluss in Raketenwissenschaften haben, um das Ding bedienen zu können. Also nein, ganz so schlimm ist es nicht. Man hat mir bereits versucht, sowas mal darzustellen. Ich kriege immer so ein bisschen Zustände, wenn ich diese ganzen Kabellagen da sehe. Und das sieht ja aus wie eine Telefonzentrale, so sage ich mal, so die ersten MOOCs und so weiter. Also coole Sache, gefällt mir sehr gut. Aber das war wirklich eine ganz einfache Geschichte. Und sie haben die erschwinglichen Modelle genommen. Und es wurde für mich absolut legendär, das Stylophon benutzt. Und zwar häufig. In der ganzen neuen deutschen Welle findest du das Stylophon sehr häufig. Für alle Leute, die es nicht kennen. Es ist eigentlich ein Kinderspielzeug. Und zwar ist das ein kleiner Handheld, von der Masse und vom Gewicht deutlich kleiner als ein Gameboy. Und ich meine den ersten Gameboy. Und da ist unten so eine kleine Tastatur drauf und du tippst mit einem mitgelieferten Stift, mit einem Touchpen auf dieser wahrscheinlich irgendwo magnetischen Tastatur rum und das erzeugt einen Ton.
Muss ich einschränken? Ja, fast. Es war eine Metalltastatur quasi, also eine Klaviatur. Und der Stift war aber per Kabel verbunden. Also er hat dann
der war mit Kabel dran.
Es erzeugte sozusagen einen Schluss, also eine Art Kurzschluss und dementsprechend war dann halt ein Rausch.
Achso, da wurde wahrscheinlich dann ein Stromkreis genau. Geschlossen. Ja, genau. Also genau. So ein bisschen, also, diese Leuchtspiele früher, die wir
genau,
zur
Wissensabfrage genau. hatten. Und das war sehr einfach, aber wie du sagst, dieses Stylophon findet nachher überall. Bei Trio, also ganz vielen Sachen findet das Einzug, weil es halt eine relativ einfache Methode war, an einem Mikro relativ einfach Töne zu erzeugen, ohne groß Aufbauten zu haben.
Und vor allem ohne große Kosten in der Anschaffung zu haben. So ein Ding war leicht zu organisieren. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, wie weit sogar noch in die 80er Jahre hinein diese Geräte den Sound geprägt haben, dann finde ich das durchaus beeindruckend. Und das zeigt schon, auch hier an dieser Stelle kommen wir später bestimmt nochmal zu, wie lang der Arm der neuen deutschen Welle war.
Ja, man muss dazu sagen, wir nutzen jetzt hier mal den Begriff und wir haben ihn noch gar nicht erklärt. Die neue deutsche Welle ist ein, oder der Begriff neue deutsche Welle ist gar kein geplantes Konstrukt, sondern es ist ein Zufallsprodukt, nämlich der Journalist Alfred Hilsberg schreibt einen Titel und der kommt 1979 raus und der heißt Neue deutsche Welle. Aus grauer Städte Mauern. Schöner Titel übrigens.
Ja.
Also, und der Mann ist, Alfred Hilsberg ist ein Journalist, den man in Schreibekreisen so, man sagt immer so Edelfeder. Also wenn man will einen Artikel besonders schön schreiben und dann gibt es Leute, die können das sehr gut und das sind die sogenannten Edelfedern. Und Alfred Hilsberg gehört in der Musik ein bisschen dazu. Also der hat für sehr viele große Magazine, wenn es dann darum ging, mach mir doch mal ein Porträt von der und der Band, dann hat man Alfred Hilsberg manchmal geholt. Und dieses war aber gar kein nicht so ein großes Projekt. Er lief durch die Keller und durch diese Kleinsthallen und hat halt diese Konzerte besucht und hat diesen Trend erspürt und hat daraus diesen Artikel gemacht. Und das führte sogar so weit, dass Alfred Hilsberg nachher quasi fast in Eigenregie Konzerte veranstaltete, wo Bands sich melden konnten.
Ja, und letztendlich ein Label gegründet hat mit Zigzag Records, was relativ groß wurde und auch bis heute ja ein Begriff ist.
Genau.
Ja, und natürlich auch für DAF hat er viel gemacht. Er war durch diese Tour, durch diese Kellerbühnen, hat er einfach eine Szene wahrgenommen, die er für förderungswürdig hielt. Und er war schon durchaus bestrebt, denen ein Podium zu verschaffen.
Er sollte ja auch recht behalten, dass das eine förderungswürdige Szene ist. Also
er sollte recht behalten.
Für eine kurze, intensive Zeit wird das ja auch so sein. Es gibt im Jahr 81 so ein paar Leute, die in Zwischenpositionen schweben, nicht nur in der Musik tätig sind, sondern auch in allem, so ein bisschen nachher so Gesamtkünstler werden. Darunter der Frontmann der Einschürze Neubauten, Blixer Bargeld, der auch bildende Kunst gemacht hat, der auch viele andere Projekte gemacht hat. Martin Kippenberger, Maler auch unter anderem, hat aber auch Musik gemacht, auch sehr punkige Musik. Wer sich mit, auch leider schon verstorben, wer sich damit mal beschäftigen will, kann ihn gerne mal googeln. Interessanter Mann. Und was ich auch gerne aus meiner eigenen Begeisterung heraus, ich hatte eine große Begeisterung, weil ich sie mal persönlich getroffen habe, in ihrem Plattenladen in Schöneberg, Gudrun Gut, mit H geschrieben hinten, die Teil der Band Malaria war. Und Malaria hatte mal einen Song, der später in die Techno-Zeit sich nochmal hochgejatzt hat, und zwar Kaltes, klares Wasser. Der war von Malaria im Ursprung. Gibt es bei Spotify zu hören, unbezahlte Werbung. Aber kurz noch, ich würde gerne dann rübergehen, rein zeitlich mal in das Jahr 82.
Ich bin da zeitlich gar nicht so ganz so gut aufgestellt wie du, aber wir können das ruhig machen. Was mir noch wichtig wäre, ist gerade auch für die Anfangsphase zu nennen, wir haben ja gesagt, Nina Hagen, für mich eine Leitfigur.
Ja.
Was für mich aber ähnlich auch wichtig ist, auch noch in dieser Anfangszeit, und das, wenn ich mich jetzt recht erinnere, auch schon vor 82, sind die Humpe-Schwestern.
Hätte ich fast vergessen. Ideal, natürlich.
Ideal, richtig. Wir sind damit eingestiegen mit Deine blauen Augen und ich stehe auf Berlin. Hier, finde ich, zeigt sich für mich noch der beste und der reinste Punk-Charakter dieser Ära und dieser Musikbewegung. Das war roh. Hat es wie viele Bands in dieser Zeit geschafft, einfach mit deutscher Sprache eine Stimmung zu erzeugen, was vorher eben nicht gemacht wurde. Ja, und die Humpe-Schwestern Annetta und Inga, die ich übrigens bis heute verwechsle, bitte fragt mich nie, ich verdrehe es immer. Ganz, 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 ganz große Persönlichkeiten in der deutschen Musikgeschichte, ja, bis heute, haben wir im Nachhinein noch sehr, sehr, sehr viele Projekte gehabt. Ziemlich coole Sache. Wichtig zu nennen für den Anfang.
Auf jeden Fall. Ideal kann man auch noch mal, du hast jetzt schon blaue Augen oder da waren ja so Sachen bei. Berlin ist natürlich fast eine Hymne für Berlin, die gar nicht so angenommen wurde.
Ja.
Ich glaube auch für die breite Masse zu punkig auch dargestellt. Aber trotz allem, ideal, großer, großer Punkt für die NDW. Warum bilde ich diesen Schnitt oder warum möchte ich jetzt so gerne ins Jahr 82 rübergehen? die 80er Jahre waren für viele, gerade aus Großbritannien, so ein Thema. Berlin war so ein Anker, da wollte man gerne hin.
Ja.
Das war diese spannende Situation der Mauer. Wir haben so Leute hier gehabt, die haben hier gewohnt und haben sich inspiriert. Die Leute von Depeche Mode waren teilweise hier, einige länger, einige kürzer. David Bowie wohnte in der Hauptstraße in Schöneberg, ist heute noch ein Schild, erinnert da noch dran. Nick Cave war in Berlin eine ganze Zeit lang in den 80er Jahren.
Jagger auch, oder?
Jagger auch. Also die haben hier schon verweilt, um sich zu inspirieren. 1982, also jetzt hier Ideal und so weiter, war eine End-81er Phase mit Ideal und so weiter. Und die Leute, die da waren, die haben noch, und Duff und so weiter, haben noch im Netz der Eigenständigkeit da rumgearbeitet. Und 1982 passiert das, womit alle natürlich rechnen mussten. Die Sache wird kommerzieller. Die Plattenfirmen werden aufmerksamer und erkennen das Potenzial und steigen ein. Und natürlich lebt man nicht von der Hand in den Mund. Und selbst ein Robert Görl hat gesagt, ich mache das nicht zum Selbstzweck. Irgendwann muss etwas kommen. Und da hat er recht. Man kann nicht nur einzahlen in die Sache. Irgendwann will man auch mal abkassieren. Und das meine ich gar nicht böse. Das ist einfach eine Sache. Und wenn wir uns die Jahrescharts, ich habe sie mir mal rausgezogen, die Jahrescharts des Jahres 82, die nicht heißt, dass es dazwischen andere Songs gab. Ich habe mir noch ein bisschen was rausgeschrieben. Aber ich würde gerne mal so ein paar Songs nennen. Und dann lassen wir uns einfach mal spüren, wie es im Jahr 82 aussah. Wir fühlen uns da einfach mal rein.
Los geht's.
Sehr erfolgreich. Komischerweise kommerziell war immer die Spider-Murphy-Gang.
Ja,
Skandal im Sperrbezirk.
Eine einzigartige Geschichte, die durch die gesamte Neue Deutsche Welle eigentlich auch getragen wurden, bis heute dahin getragen werden. Coole Band. Ja. Ich will jetzt gar nicht so weit, weil ich jetzt nicht.
Weißt du, kurz, aber eine Anekdote muss ich leider bringen zur Spider-Murphy-Gang. Weißt du, wie es zum Song Skandal im Sperrbezirk kam?
Ja, das hatte einen Vorlagesong,
genau.
Von, wie heißt er denn? Andreas?
Nee, von Erik Silvester.
Erik Silvester, Entschuldigung.
Und der Song heißt Skandal um Rosi.
Skandal um Rosi. Richtig.
In unserer Straße.
Und ist ein ganz absolutes Klischee-Beispiel für den damaligen deutschen Schlager.
Ja.
Und der Sänger der Spider-Murphy-Gang, der hat das Ding gehört und hat gesagt, so, egal, das Ding hat Potenzial.
Da machen wir es draus.
Ja, dann kam noch die Idee mit dem Sperrbezirk dazu, was damals ja gerade in München auch ein heißes Thema war.
Genau.
Und schon war der Hit geboren. Ja.
Genau. Also kurz gesagt, also das sollte jetzt auch gar nicht so weit führen.
Nebenbei gesagt, ich kann es auch nur empfehlen, ich habe die Jungs schon mal live gesehen. Und Spider-Murphy-Gang, die sind geil. Und die sind mittlerweile, die sind steinalt. Aber die sind
Ende
immer noch cool.
Ende 60 ist der Sänger, ne? Ende 60.
Ne, die müssen älter sein, ganz
also,
ehrlich.
Also auf jeden Fall machen sie sehr gute Musik.
Das ist also ja so Ende eine, 60, ja.
Ja, ja.
Ja, kurz so, oder 70, ja.
Das ja, sie sind so eine Rockabilly-Band gewesen und machen das sehr, sehr gut, haben damals schon in Zelten gespielt. Aber wir wollen es gar nicht so auf eine Band ziehen. Es gibt relativ hoch platziert, ist Trio mit Da, 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 also so quasi der Dadaismus der Musik.
Faszinierende Geschichte, auch eine tolle Geschichte,
ein Zusammenspiel Clown, mit ein Dieter Thomas Seemann. Hecht. Ja, das auch, diese etwas bittere Feindschaft, weil Dieter Thomas Heck kein Freund der NEW war, aber auch das haben wir ja schon mal in einer anderen Sendung beschlossen, wer es hören will, die Hitparaden-Sendung von uns. Dann gibt es bei Falco der Kommissar, dann gibt es von Markus Ich will Spaß, der Goldene Reiter von Joachim Witt, Mensch, den ich gerne mal interviewen würde, weil er für mich das Mittelding zwischen genial und irrsinnig bildet. Ein Mann, der zwar wahrscheinlich viele eigene Probleme hat, aber trotzdem in diesen Problemen immer wieder viel Potenzial zieht.
Ja, und vor allem die faszinierende Geschichte hat, dass bevor er mit der neuen deutschen Welle erfolgreich wurde, ja eigentlich schon bereits als professioneller Musiker unterwegs war, als hauptberuflicher Musiker zumindest. Er ist nämlich schon lange vorher Sänger von Duesenberg gewesen. Englischsprachige Band, die durchaus auch schon einen gewissen Konzerterfolg im Ausland sogar kurzfristig hatte.
Hat mal reingehört, gut produziert.
Gut produziert. Duesenberg war eigentlich ganz geil, muss ich auch sagen. Hat ein ganz komplettes Konträrprogramm. Ne? Hat mit der neuen deutschen Welle überhaupt nichts zu tun. Und ich finde, man erkennt ihn auch ehrlich gesagt nur, wenn man es weiß. Ansonsten wäre man nicht drauf gekommen. Coole Sache, aber keiner konnte davon leben. Und das, obwohl die schon auf Tour gegangen sind, die haben einfach nichts mit verdient. Und er hat das im Zuge dieser Doku hat er das gesagt. Er musste zum Sozialamt, wie es damals ja noch hieß, er musste also Stütze beantragen. Und die haben halt gesagt, na, was machen Sie denn? Und er sagte, na ja, ich bin hier Sänger mit der Band Düsenberg und wir spielen hier und wir sind auch in England und tralala und touren und tralala. Und da haben die gesagt, der Herr Witt, das ist ja alles ganz schön. Aber wir bezahlen sie ja nicht zur Finanzierung ihres Hobbys. Und das muss man sich mal reinziehen. Das ist echt, das ist richtig ein harter Tritt in die Klöten.
Aber da kann ich dir sagen, als hauptberuflicher Beamter, das ist ein sehr typischer Satz eines Verwaltungsbeamten innerhalb dieser Abarbeitungsbereichs. Also ich habe ihn später in der Abarbeitung von ALG-2-Anträgen auch gehört von
Leuten. Ich wusste immer, es gibt irgendwo eine zentrale Einrichtung, die den Beamten diese Sprüche beibringt. Ja. Das ist wahrscheinlich so ein einwöchiger harter Gehirnwäschekurs. Ja, da werden die Augen mit Streichhölzern auseinandergehalten.
So, da werden Rollenspiele gemacht. Da kriegt man dann Vorlagen und da muss man reagieren. Und wenn du da nicht richtig, dann bist du raus. Ja, das ist also wirklich
hart. Also was ihr als geneigte Zuschauer momentan natürlich nicht seht, er kriegt so einen leicht irren Blick und hat, also ich denke, da sind schon noch Bilder da. Es ist auch so ein leichtes...
Ein leichtes Trauma.
Ja, auch so ein leichtes Zittern geht hier durch
den Markus. Aber ich vergleiche es mal, dadurch diese Sprüche...
Da müssen Dinge gelaufen sein, die sind so unaussprechlich.
Ich habe Dinge gesehen. Aber nein, das ist so, diese Sprüche, das ist so wie Handwerkersprüche. Ich habe meine Theorie ist ja, man braucht nicht 3,5 Jahre, um zu lernen, wie man eine Mauer baut, aber man braucht 2 Jahre Minimum davon, um diese ganzen Handwerkersprüche durchzukriegen, ja. Also wenn irgendeiner kommt und hier sagt, muss das so laut sein? Nee, kann ich nur mit dem Pinsel machen, dauert aber 6 Jahre oder so.
Ja,
also,
ja.
Wisst ihr, also so eine Sprüche, die kommen halt aus Handwerkern. Nochmal, wir sind wieder abgewichen. Wir weichen ab. Noch ein paar Songs würde ich gerne nennen, weil die auch sich noch in die nächste Sendung tragen, in den nächsten Teil. Und zwar, dann gibt es so Sachen wie Sternenhimmel von Hubert K., Der Eisbär von Grauzone, interessante Sache.
Auch hier muss ich nochmal ein, und da kommen wir jetzt zum Drumloop, weil die haben es tatsächlich gemacht und die sind Vorreiter des Drumloops gewesen. Der Eisbär, meines Erachtens nebenbei gesagt, ein katastrophales Machwerk, ist meine Meinung. Und zwar sind die damals, die haben eigentlich einen guten Schlagzeuger gehabt, sind ins Studio gegangen die Studioleitung hat aber festgestellt, der kann einfach nicht das umsetzen, was sie wollen, nämlich diese stoische Rhythmik, und der ist einfach nicht ausgeglichen oder nicht ruhig genug gewesen oder nicht schlecht genug gewesen, um sich einfach darauf einzuschießen auf diesem Ding. Und was haben sie gemacht? Sie haben einfach einen Drumloop ablaufen lassen.
Sabrina Gruslinski.
Entschuldigung, hier ruft gerade ganz kurz die Produktionsassistenz durch.
Genau.
Markus muss.
Wir unterbrechen mal kurz. Ja, und da sind wir wieder zurück. Es gab eine kleine technische Unterbrechung durch einen Anruf. So ist das halt, wenn man Geräte in der Kombination benutzt. Wir waren beim Eisbär, wo Dirk sagte, der Eisbär wäre ein furchtbares Machwerk.
Das ist meine persönliche Meinung. Ne?
Nein.
Also Kunst ist ja immer eine Geschmackssache.
Da sind wir d'accord, weil der Eisbär ist der Song, den man betrunken gut singen kann.
Was ja eigentlich schon fast wie ein Qualitätsmerkmal für die meiste Populärmusik ist. Also ja. Von daher, kann man so machen. Muss man aber auch dazu sagen, dass die Herrschaften auch sehr eigen sind.
Eine Schweizer Band im Übrigen?
Ja, richtig. Jetzt muss ich doch gleich mal, jetzt komme ich da, Grauzone.
Grauzone,
hier sind sie. Und das Ding wurde ja irgendwie auch von irgendeinem Label gekauft. Die haben denen im Prinzip die Aufnahme, die sie hatten, nämlich eine Kassette in die Hand gedrückt.
Genau.
Und da haben die gesagt, naja, das müsste man aber noch vielleicht. Und da hat der Frontmann damals von Grauzone gesagt so, nö.
Also, nehmt oder sterbt.
Entweder ihr nehmt das so, wie es ist, ihr kriegt hier die Kassette.
Ja.
Geht mit Gott, aber geht.
Genau.
So, der hat sich also standhaft geweigert, das Ding überhaupt nochmal aufzunehmen. Und dann haben die gesagt, naja, gut, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Haben das Ding auf den Markt geschmissen, so wie es ist. Ist ja auch letztendlich ein Verkaufsschlager geworden, ist ja ein Knüller geworden.
Ist ein gutes, ja.
So, zurück zu den Charts. Achso, Entschuldigung.
Genau, wir gehen mal in die Charts rein. Da gibt es noch so Sachen wie Hurra, die Schule brennt, was sehr interessant ist. Zu Extra weit komme ich gleich nochmal in einem Nebensatz. Und dann gibt es etwas, was ich so Beifang nenne. Nämlich die Neue Deutsche Welle hat einen Beieffekt gehabt, und zwar, es gab deutschsprachige Songs, die einfach als Beifang ganz gut mitliefen. Nämlich so Sachen wie Ein bisschen Frieden, gut, das natürlich auch durch die Teilnahme beim Grand Prix und den Gewinn. Dann gibt es so Sachen wie Wiley die Morgue oder Das Model von Kraftwerk, was ja keine NDW-Songs sind.
Ja, bei Kraftwerk würde ich da schon ein bisschen
Finste?
Nicht ganz. Also was heißt Finste? Finste ist jetzt ein großes Wort. Aber Kraftwerk passt für mein Dafürhalten schon wesentlich mehr da rein. Aber Kraftwerk war ja schon ohnehin eigentlich an der aufkeimenden Elektropop-Szene orientiert. Sind dafür übrigens auch ein weltweiter Maßstab bis heute. Kraftwerk, ganz großes Teil. Die haben natürlich schon ein bisschen davon profitiert. Und auch, es wurde ja alles genommen, was deutschsprachig war.
Genau, deswegen, ich sehe es nicht als klassische NDW-Geschichte.
Nicht
sie ist mitgeschwungen, es war mehr als
andere.
Ja, würde ich auch so stehen lassen. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Nena hat mit Nur geträumt einen sehr guten Hit. Wir haben Das Blech von Spliff.
Spliff übrigens auch eine Größe.
Reinhold Heil, der Keyboarder von Spliff, ist auch in Zusammenarbeit mit Jim Rakete an vielen Nena-Sachen beteiligt gewesen.
Ja.
War übrigens, Reinhold Heil kommt eigentlich aus der Nina Hagen-Band.
Ja, fast gesamt Spliff ist eigentlich die Nina Hagen-Band.
Genau.
So, Nina Hagen hat Solo gemacht und die Band hat weitergemacht, konnte sich nicht mehr Nina Hagen-Band nennen, daraus wurde Spliff.
Aber eine sehr gute, also da hat man auch gemerkt, dass der Grundstock, der musikalische, sehr gut war. Dann gibt es noch so Sachen wie Sommersprossen von UKW. Und dann gibt es einen Song, der schon den Abgesang von Ideal darstellt, und der hieß Keine Heimat. Ich würde einen kleinen Tipp nochmal, auch weil der Bandname so geil ist, und auch als Songtipp, hört mal rein in den Song X mal Deutschland von Incubus Succubus.
Oh.
Das ist ein Geheimtipp.
Der ist auch noch für mich geheim, da höre ich dann hinterher gleich mal rein.
Das ist also ein Geheimtipp. Und jetzt kommen wir ganz kurz nochmal zum Abschluss der Folge, bevor wir in den zweiten Teil dann überleiten. Extra Breit ist eine interessante Band für die NDW. Erstmal ist ja auch ein Aushängeschild der NDW. Ich persönlich habe, weil er bei uns in der Nähe wohnte, Kai Hawaii zweimal oder dreimal persönlich gesprochen. Und ein sehr interessanter Mann, der alles durch hat, von Aufstieg über Groupies, über wieder bei Eltern auf der Couch landen.
Über vollständigen Drogenabsturz.
Genau. Also der Mann hat wirklich alles durch. Und was an Extra Breit interessant ist, Extra Breit ist die falsch verstandenste Band von den Songtexten her. Und sie ist eine von der Plattenindustrie aufgebaute Bad Boy Band.
Ja.
Was sie dann mitgespielt hat, weil was wollte man anders sein? Aber die Songs, wie sie waren, wurden oft von den Leuten anders verstanden. Also Hurra, die Schule brennt, da gibt es jetzt nicht, es war ein Spaßsong und er war nie dazu gedacht, die Schule niederzubrennen. Und Polizisten war auch kein Antipolizisten-Song, sondern er war pro Polizei gemeint, was für die Zeit ungewöhnlich war. Und das wurde auch nicht immer verstanden. Und deswegen gibt es auch so Songzeilen wie zum Beispiel Polizisten haben eine Frau und drei Kinder. Es sollte schon aussagen, die schlagen sich die Nächte um die Ohren, nicht zum Selbstzweck, sondern und nicht, weil sie Spaß daran haben, sondern weil es ihr Job ist und weil sie ihre Familie ernähren müssen. Und das war schon interessant, dass das aber in der Wahrnehmung was anderes wurde.
Ja, weil man einfach was anderes erwartet hat, ne? Also gerade wenn man Extra Breit hat auftreten sehen, du hast den Bad Boy Charakter ja schon erwähnt, den sie durchaus auch gefördert haben, weil das einfach ihr Image war. Sie waren immer die dunkle Seite der Neuen Deutschen Welle. Ja, das haben sie zumindest verkörpert. Sie haben sich aber auch tatsächlich nie richtig vorschreiben lassen, was sie so besingen. Ne? Und ich denke, ich weiß gar nicht genau, was der Hintergrund zum Beispiel von solchen Sachen waren, aber ich kann mir durchaus vorstellen, da zu dieser Zeit, als das kam, eben das Dagegenschild in der musikalischen Szene oder gerade in dieser musikalischen Szene sehr hoch gehalten wurde, haben die gesagt, ja okay, wir machen es halt anders.
Aber sie haben es auch nicht aufgeklärt.
Die haben gegen den Protest protestiert.
Ja, aber sie haben es nicht aufgeklärt und haben es offen gelassen, sodass jeder seine Seite finden konnte. Und wenn man sich die bekanntesten Songs, ich finde ja, Hurra, die Schule brennt, braucht man nicht drüber reden. Über Polizisten braucht man nicht reden. Das kennt so ziemlich jeder. Dann gibt es einen Song, den man von Extra Breit unbedingt mal gehört haben sollte. Der heißt Komm nach Hagen. Hat so die Textzeile, komm nach Hagen, werde Popstar, werd berühmt. Und dann gibt es noch einen Song, den ich sehr geil finde, weil er so ein bisschen anders auch von der Aufbauart ist. Das ist Kleptomanie. Und die haben, das ist eine Band, die heute noch auf Tour ist, heute noch gesehen wird, heute noch Hallen füllt und die heute noch gut einen abbrennen, wo man eine Karte, die meistens unter 20 Euro zu haben ist, allenfalls lohnenswert ist. Und ich kann immer sagen, ich glaube, zum Extrabyte-Konzert hat man einen schönen Abend.
Da bin ich ganz sicher. Zumal das einfach auch eine Band ist mit extrem langer Bühnenerfahrung. Und sowas lohnt sich eigentlich erfahrungsgemäß schon mal immer. Ja? Mhm. Und für mich denke ich, dass Extrabyte als Bühnenmusiker und als überhaupt als Musiker auch schon eben herausstechend waren, weil Einfachheit und Minimalismus waren eben nicht unbedingt Extrabreits Stärke. Nee. Ja, das ist ähnlich wie mit der Spider-Murphy-Gang, wobei ich eben sagen muss, Extrabreit gehört für mich voll in den Tenor der neuen deutschen Welle. Absolut. Währenddessen die Spider-Murphy-Gang eigentlich eher Profiteur war. Ja, die gehören nämlich genau zu der Geschichte, die wir einfach mit bayerischer Mundart einfach zufällig gerade ins Klischee der neuen deutschen Welle passten und dann auf der Welle eben mitgeritten sind. Aber ich möchte das überhaupt nicht in Abrede stellen. Das sind eben beides extrem gute Live-Bands und von daher meines Erachtens herausstechend.
Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, ja, Profiteure jetzt fast schon. Um es nochmal aus dem Kontext nochmal aufzunehmen, weil du sagst, das waren Profiteure. Die waren halt, und das hatten wir in unserem Vorgespräch auch schon mal ganz kurz, die waren halt eine sehr fertige Band von ihrem Können her. Die hatten schon in Hallen gespielt, die hatten schon in Festzeiten gespielt, die waren halt eine sehr gut aufgestellte Rockabilly-Band und Mundart-Band. Und das konnten die vorher schon. Und sie konnten einfach ihre Inhalte reintransportieren in die NDW und haben genutzt. Und das war gut. Ne? Ja. Man muss dazu sagen, sie haben aber auch sich zu einem relativ späten, das gehört eigentlich schon fast in die nächste Folge, aber ich will es mal erwähnen, weil wir gerade bei denen sind, sie haben sich zu einem relativ späten Zeitpunkt zu einem Konzert in der DDR überreden lassen, was nachher gar nicht, also natürlich in der DDR sehr beliebt war, weil so viel kamen die da nicht ran. Da. Ja,
nebenbei gesagt, was heißt, sie haben sich dazu überreden lassen? Also ursprünglich hatte das Label ja viel mit ihnen vor. Ja, es wurde eine große Europa-Tournee geplant und tralala. Und alle Länder drumherum, Österreich, Schweden, Finnland, sind mir alle drei im Gedächtnis geblieben, haben alle gesagt, ja, Gott. Och, wisst ihr, nö.
Muss so. Jetzt nicht.
Man hatte der Band aber bereits avisiert, dass man sie jetzt also auf die große Tour schicken möchte und dass sie andere Länder sehen werden. Und was ganz kurzfristig zugesagt hat, war die DDR. Weil die DDR hat gesagt, ja, mei, das Spider-Murphy-Gang, ja, die sind ungefährlich. Ja, die sind okay, das machen wir. Wobei der Kontrast natürlich krass ist, ne? Dass also gerade eine der ersten deutschsprachigen Bands aus dem Westen, die in der DDR gespielt waren, nur ausgerechnet mit bayerischer Mundart singen. Also tatsächlich eigentlich so dem Inbegriff des Klassenfeindes vielleicht nach den USA. Interessante Geschichte, aber die wurden einfach als ungefährlich eingestuft und dann haben die halt da drüben gespielt.
Gut, damit soll es der erste Teil auch gewesen sein. Wir bedanken uns schon mal für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns gerne bewerten, teilen, empfiehlt diese Folge weiter. Setzt uns gerne bei Spotify diesen berühmten Stern und abonniert uns und bewertet uns. Das würde uns sehr freuen. Und über Instagram, über Kultur, die Kultur, der Podcast, könnt ihr uns auch gerne Anregungen, Kritik, gute Wünsche und natürlich auch Lobhuldigungen und, wie soll man sagen, Intronisierungen schicken.
Ja, natürlich, das ist jederzeit erwünscht und wir freuen uns auch über Themenvorschläge, obwohl wir natürlich prinzipiell sehr eigenindikativ sind, was die Themenauswahl angeht.
Wir haben auch noch eine gute Liste, aber vielleicht schlagt ihr uns was Gutes vor.
Richtig, so vielleicht passt es bei uns in den Tenor und da kommt einfach irgendwo von außen mal die Idee und wir sagen, ha! Das machen wir. Wäre uns sehr erwünscht und an dieser Stelle möchten wir uns dann einfach nett mit dem Cliffhanger auf die nächste Folge verabschieden.
Genau.
Denn es bleibt noch viel zu sagen über die neue deutsche Welle, denn wir sind ja gerade erst eigentlich im Beginn der Hochzeit angekommen. Für den einen oder anderen, den es neugierig gemacht hat, hört gerne in der nächsten Folge wieder rein. Wir freuen uns.
Und dann sage ich mal, seid dabei in Teil 2.